Hallo und herzlich willkommen. Die Sendung des Bundes für Geistesfreiheit München. Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Trennung von Staat und Kirche sowie die Verteidigung der Bürger- und Menschenrechte. Auf LoRa München senden wir jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr. Und heute haben wir Folgendes vorbereitet. Bedrohter Diskurs. Deutsche Stimmen zum Ukraine-Krieg. So der Titel einer Diskussionsveranstaltung, in der es um die Frage ging, wie kann der Ukraine-Krieg beendet werden. Für den Verleger und Friedensforscher Helmut Donath wird es keinen Frieden in der Ukraine ohne die Einbeziehung der Sicherheitsinteressen Russlands geben. Für den Politologen und Schriftsteller Johanno Strasser hingegen ist Gewalt nötig, um sich gegen einen Aggressor zu wehren und die Regeln des Völkerrechts durchzusetzen. Einen Frieden ohne Gewalt gäbe es nicht. Mehr von den beiden hören wir jetzt gleich danach. Dann kommen wir zu Protest gegen christliche Fundamentalisten, Fundamentalistinnen. Parallel zum Christopher Street Day in München haben sich in der Olympiahalle mehrere tausend Teilnehmerinnen zur Glaubenskonferenz UNUM 24 getroffen. Warum dagegen protestiert wurde, das erläutert Christian Lohwasser von der Arbeitsgemeinschaft No UNUM. Danach steht an die Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland. Stefanie Tiepelmann-Halm von Schrankenlos e.V. schildert auf der Präsentation des Grundrechte-Reports 2024 den Rechtsruck im thüringischen Nordhausen. Und dann kommen wir zu einem Live-Studiogast. Wir freuen uns sehr auf den Kabarettisten, Musiker, Autor, Sänger Eko Meinecke, der hier in LoRa München sein aktuell erschienenes Buch vorstellen wird.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Am 13. Juni hat der Bund für Geistesfreiheit München zur Veranstaltung Bedrohter Diskurs, deutsche Stimmen zum Ukraine-Krieg, ins eine Welthaus eingeladen. Auf dem Podium saßen der Verleger und Friedensforscher Helmut Donath sowie der Politologe und Schriftsteller Johanno Strasser. Donath ist einer der Herausgeber des gleichnamigen Buches Bedrohter Diskurs, deutsche Stimmen zum Ukraine-Krieg, das Anfang des Jahres im Donath Verlag erschienen ist. Strasser hat darin einen Text veröffentlicht. Im Eine Welthaus haben beide ihre unterschiedlichen Sichtweisen auf den Ukraine-Krieg erläutert. Donath, der als erster sprach, vertritt die Ansicht, dass der Ukraine-Krieg von den westlichen Regierungen dazu benutzt werde, sowohl die Militarisierung hierzulande voranzutreiben, als auch ausschließlich gewaltsame Lösungen zur Beendigung dieses Krieges als legitim anzusehen. Hingegen sei zur Vermeidung weiteren unsäglichen Leids in den betroffenen Bevölkerungen nur eine schnelle Verhandlungslösung mit Russland zielführend und anzustreben. Wichtig ist ihm dabei, darauf hinzuweisen, dass es einen Frieden ohne die Einbeziehung der Sicherheitsinteressen Russlands nicht geben werde.
Es ist unumgänglich, nach den tieferen Ursachen des Krieges zu fragen, um ob nicht auch die Diplomatie des Westens versagt hat. Russland hat viele Jahre lang verdeutlicht, dass es sich in seiner Sicherheit bedroht fühlt. Bereits Helmut Schmidt hat eindringlich davor gewarnt, diesen Weg zu beschreiten oder gar zu forcieren. Was hat der Westen? Haben die USA, die Europäische Union, die Franzosen, Briten und Deutschen getan, um der russischen Seite die Angst zu nehmen? Dass diese nicht unbegründet zu betrachten ist, offenbart ein Blick in die Geschichte. Sowohl das Zarenreich als auch die Sowjetunion sind durch zwei vom deutschen Boden ausgehenden Weltkriegen in Elend und Not, Leiden und Schrecken hineingestoßen worden, mit unvorstellbaren Opfern. Das russische Sicherheitsinteresse hat, ähnlich wie einst das französische, tiefgreifende historische Wurzeln, egal ob ein Putin oder wer auch immer die russische Staatsführung präsentiert, ob er ein verrückter Verbrecher oder ein Dämon ist. Wie kann man, so notierte ich am 24. März 2022, einem anderen immer mehr auf den Pelz rücken und glauben, er nehme das einfach so hin? Sicherheit ist ein hohes Gut und steht vor Abrüstung. Die Organisation der Sicherheit ist das einzige Mittel, um Abrüstung zu ermöglichen. Das bloße Ablegen von Kriegsinstrumenten schafft keine Sicherheit. Diese ist ein viel größeres Problem, als man es sich gemeinhin vorstellt. Insofern hat die Aufrüstung der Ukraine seit 2014 dazu beigetragen, das russische Sicherheitsbedürfnis zu verstärken, als es abzuschwächen. Vertreter der historischen Friedensbewegung haben aus dem Ersten Weltkrieg die Lehre gezogen, zwischen dem Anlass und den Ursachen eines Krieges zu unterscheiden. Insbesondere sei herauszufinden, wo der Kriegswille sitzt, in welchem Land und in welchen Kreisen er sich ausgeprägt hat. Wer verfolgt Interessen und Ziele, die sich auf friedlichem Wege, wie etwa durch Verhandlungen, nicht verwirklichen lassen? Danach richte es sich, welche Haltung einzunehmen sei. Dass Russland den Krieg in der Ukraine entfesselt hat, ist unbestreitbar. Aber waren die anderen Beteiligten grundsätzlich friedensgeneigt? Sind sie zu Verhandlungen und zu Gesprächen über den Konflikt bereit gewesen? Was haben die USA, die Ukraine, der Westen getan, um gegenüber Russland ihren Friedenswillen zum Ausdruck zu bringen und Verständnis für dessen Ängste zu zeigen? Wir wissen längst, in welchem Maße vor allem die USA und Großbritannien die Ukraine kriegsmäßig ausgestattet haben. Handelte die US-Regierung ähnlich wie die kaiserliche Regierung in der Julikrise 1914, als diese so tat, mit dem Konflikt nichts zu tun zu haben, sie jede Verhandlungslösung von sich wies und im Geheimen ihren Bündnispartner, die Vertreter der österreich-ungarischen Regierung, antrieb, den Krieg unausweichlich zu machen? Die USA lehnten Verhandlungen ab, also spätestens dann nochmal im Dezember 2021, nahmen den Krieg billigend in Kauf und bereiteten sich und ihre Verbündeten offenbar in geheimen Schaltkonferenzen darauf vor. Ganz zu schweigen davon, dass der CIA bereits mehrere Tage vor dem 24. Februar 2022 den Überfall bzw. den Krieg prognostiziert hat. Warum hat man nichts getan, um ihn abzuwenden? Warum hat die Ukraine keinen unternommen, sich mit Russland zu verständigen? Wer oder was hat sie in ihrer Haltung bestärkt? Es ist bezeichnend, dass die Frage nach den Ursachen des Konfliktes in der westlichen Berichterstattung keine Rolle spielt. Im Vordergrund steht nicht, was man vielleicht in der Vergangenheit selbst falsch gemacht hat, sondern nur das Jetzt. Putin gilt als Schreckgespenst, dem das Handwerk zu legen sei. Man kann es auf eine Kurzformel bringen. Der Westen ist gut, Russland ist schlecht. Dessen wichtigster Exportschlager sei die Gewalt. Überall wimmelt es von Kriegsverbrechen, Massengräbern, Vergewaltigungen, Kinderverschleppung, Vernichtungskrieg, Völkermord, Zivilisationsbruch, Abschlachtung und so weiter und so weiter. Ziel Putins sei es, ein Land nach dem anderen zu überfallen. Dass mit einem solchen Feinddenken eine ungeheure Militarisierung der Köpfe in unserem Land einhergeht, steht für mich außer Frage. Die Kehrseite der Dominanz des Militärischen über das zivile Denken ist die Verächtlichmachung und Ausgrenzung all jener, die sich für eine rasche diplomatische Lösung des Konfliktes aussprechen. So ist es auch schon im Ersten Weltkrieg gewesen. Wer sich dem Kriegstaumel nicht unterwirft, wird gemieden, unter Druck gesetzt, schlecht gemacht und verdächtigt, im Interesse des Gegners, also Putin, zu handeln. Diesem Spieler ein Einfrieren des Krieges, wie es Rolf Mützenich vorgeschlagen hat, so Pistorius, in die Hände. Hierzu wiederhole ich, was ich einmal schon an anderer Stelle gesagt habe. Es ist besser, mit einem Verbrecher zu verhandeln, als selbst zum Verbrecher zu werden. Und es ist besser, den Krieg zu beenden und weiterem Leid und Sterben Einhalt zu gebieten. Publizisten reden diffamierend von Lumpenpazifisten, erklären Gandhi zu einer sagenhaften Knalltüte oder kanzeln Friedensstreiter als Engel aus der Hölle ab. Da spricht der vom einstigen Linksextremisten zum grün eingefärbten Kriegsenthusiast gewandelte Ralf Füchs von Unterwerfungspazifismus und greift damit auf das Arsenal deutschnationaler Vorurteile und Gehässigkeiten zurück. Regierungsvertreter hofieren Rüstungsindustrielle. Journalisten bringen Deutschland als Atommacht ins Spiel. Die Rüstungsausgaben steigen, während man die Mittel für Kultur und Soziales kürzt und die Armut weiter zunimmt. Rheinmetall freut sich darüber, künftig Sponsor von Borussia Dortmund zu sein. Der Ossietzky-Preis wurde kürzlich an die für einen Siegfrieden im Ukraine-Krieg plädierende US-Historiker und Publizistin Anne Applebaum verliehen. Agnes Strack-Zimmermann fordert die Reaktivierung von 900.000 Reservisten. Und nach nur wenige Stunden danach kündigt der Reservistenverbandsvorsitzende Patrick Sensburg ein entsprechendes Konzept für die Unterstützung der Bundeswehr an. Strack-Zimmermann behauptet inzwischen, Russland habe den Krieg gegen Deutschland bereits begonnen. Haben Sie schon überall die Raketen fallen hören? Man fasst sich an den Kopf und fragt sich, ist die Frau nun von jenem Autismus befallen, den sie Olaf Scholz vorgeworfen hat?
Soweit der Verleger und Friedensforscher Helmut Donath. Der Politologe und Schriftsteller Johanno Strasser machte anschließend deutlich, dass zur Abkehr und Zurückdrängung des russischen Aggressors auch gewaltsame militärische Lösungen legitim seien. Danach jedoch müsse es zu einer neuen europäischen Entspannungspolitik kommen, die auch Russland mit einbezieht. Zudem verweist er darauf, dass friedensstiftende Regeln mit Gewalt durchgesetzt werden müssten. Einen gewaltlosen Frieden gäbe es nicht. Deswegen brauche es die UNO und internationale Gerichte, die die Regeln des Völkerrechts durchsetzen.
Ich stamme aus einer pazifistischen Familie. Meine Eltern waren Pazifisten und Esperantisten. Aber sie waren trotzdem froh, obwohl sie entschiedene Gegner des Krieges waren, dass andere, Engländer, Franzosen, Amerikaner, Russen, Ukrainer und so weiter, die Deutschen besiegt haben. Da hat man schon einen dieser merkwürdigen, schwebenden und unausgesprochenen Widersprüche im Pazifismus drin. Wenn es so weit kommt, dass Krieg geführt wird, ist die pazifistische Position leicht eine, die es sich meint, bequem machen zu können. Das ist ganz schwierig. Meine Eltern sind von Holland nach Deutschland gekommen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen in der unmittelbaren Zeit nach dem Krieg. Ich bin noch vor dem Krieg geboren. Kam in ein Land hinein, wo gerade hier in Bayern ein bekannter Politiker gesagt hat, wer noch einmal ein Gewehr in die Hand nimmt, dem soll die Hand abfallen. Derselbe, der relativ kurze Zeit später, dann auf die Idee kam, die Deutschen sollten doch gefälligst auch Atommacht werden, was Gott sei Dank dann nicht gelungen ist. Ich habe erlebt, wie langsam aus diesem Deutschland, von dem ich zunächst als Holland kommend eine Horrorvorstellung hatte, eine halbwegs zivilisierte Gesellschaft wurde. Es war also eine Zeit, in der ich auch weiter sympathisierte mit Menschen, die wie Donath hier eben eine Position ins Feld bringen, die wirklich moralisch anziehend ist. Und ich habe auch an den Ostermärschen teilgenommen in diesen Jahren. Aber immer auch, weil ich Philosophie studierte, auch versucht, genauer zu sehen, was ist eigentlich Pazifismus und welche Sorten gibt es da. Und da gibt es eine Sorte, die ein radikaler Pazifismus ist. Für diesen wird in der Regel Gandhi haftbar gemacht, was aber gar nicht stimmt. Ich könnte hier mal ein Stück von Gandhi vorlesen, das zeigt, dass er ganz anderer Meinung war. Ich glaube, dass Gewaltlosigkeit der Gewalt unendlich überlegen ist, dass zu vergeben mannhafter ist als zu bestrafen. Vergebung schmückt einen Soldaten. Aber das Abstandnehmen von Gewalt kann nur dann Vergebung genannt werden, wenn man die Macht zur Bestrafung hat. Sie ist bedeutungslos, wenn sie vorgibt, von einem hilflosen Geschöpf auszugehen. Er hat sogar gesagt, er sei dafür, gegen England Krieg zu führen, wenn sie nicht mit den Strategien, die sie dann Gott sei Dank gewählt haben, nämlich die gewaltlosen Strategien des Protestes, nicht Erfolg haben. Aber er war nicht ein radikaler Pazifist. Und das gilt für Russell ebenso wie für viele, viele andere, die immer ins Feld gebracht werden als Pazifisten. Immer dann, wenn sie sich konkret mit diesen Dingen beschäftigt haben, sind sie an die Nähe der Vorstellung gekommen, dass Friede nichts anderes sein kann als ein rechtlich gesichertes Friedenstheater, in dem eben auch Gewalt notwendig ist, um die Befolgung dieser rechtlichen Regeln, die Frieden stiften, durchzusetzen. Es gibt keinen Frieden, der völlig gewaltlos ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit der UNO eine Institution haben mit vielen Fehlern, die für sich in Anspruch nimmt, Regeln des Völkerrechts diesen zum Durchbruch zu helfen. Wir haben eine Verrechtlichung des Rechts in internationalen Gerichten, denen nicht zustimmen Russland, China und die USA. Das hat Schwächen, aber das ist der Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen versuchen, Frieden herzustellen, indem wir diese Sphäre der rechtlich abgesicherten Gewaltlosigkeit schaffen. Alles andere ist etwas, was mir sehr sympathisch ist, was auch zu den wenigen sympathischen Stellen in den religiösen Schriften kommt, zum Beispiel in der Bergpredigt zum Vorschlag kommt. Da kommt ein solcher radikaler Pazifismus plötzlich vor, der dann später bei der Verfolgung der anderen Religionen durch die Christen keine Rolle mehr gespielt hat. Aber ich glaube, wenn wir über die Ukraine und diesen Krieg reden, dann müssen wir sehen, wir haben nur eine Chance in diesem Feld, etwas zu erreichen, wenn es uns gelingt, die übergeordneten völkerrechtlichen Prinzipien machtmäßig gegen die streitenden Parteien durchzusetzen. Und dafür ist die Lage nicht sehr günstig. Und hier würde ich in der Beurteilung von Putin es völlig anders sehen. Putin hat schon lange Jahre vor dem Ukraine-Konflikt hat er Kriege geführt in Tschetschenien. Eine Stadt wie Grossi, eine Millionenstadt, einfach platt gemacht, ohne jede Rücksicht auf irgendetwas. Er ist in andere Länder eingefallen, die einst zum Bestand des sozialistischen Staatenbundes gehörten und die jetzt selbstständig sein wollten, weil sich dort das regte, was wir überall in der Welt sehen, auch gegenüber den Kolonialherren, die überall glaubten, dass sie den Daumen drauf halten können. Da treten Völker an und wollen selbst regieren. Und das ist auch im großen russischen Reich sozialistischer Prägung der Fall gewesen. Wir haben es erlebt, hier und da ist es gelungen, hier und da eben nicht, in Tschetschenien beispielsweise nicht. Und das steht hier auch dahinter. Wenn man weiß, dass, ich habe als PEN-Präsident mit dieser Frage zu tun gehabt, wir haben in den Jahren, in denen Putin regiert, haben wir 60 Morde, vom Kreml gesteuerte Morde an Leuten, die nichts anderes tun wollten, als die Wahrheit zu berichten aus dem Bereich der Medien. Wir haben Morde an Leuten, die in der Opposition waren. Wir haben die Unterdrückung jeder Regung von Opposition. Und insofern haben wir hier nicht einen Kampf einer bösen westlichen Welt gegen die gute russische Welt. Was die Russen denken, wissen wir alle nicht. Sie dürfen ja auch nicht sagen, was sie denken, sonst landen sie im Gefängnis. Diese Realitäten müssen auch zur Kenntnis genommen werden. Richtig ist, dass diplomatische Fehler gemacht worden sind. Man hätte geschickter operieren können. Ansonsten ist es richtig, man muss wieder, wie Mützenich ja auch im Bundestag gesagt hat, man muss wieder Wege finden, wie man diplomatisch operieren kann. Und das ist nicht nach dem Geschmack der meisten Leute, was man da machen muss. Da muss man nämlich jede Menge Dinge runterschlucken können, um überhaupt gesprächsfähig zu sein. Aber das ist notwendig, um zu verhindern, dass dieser Krieg noch weitergeführt wird.
Soweit der Politologe und Schriftsteller Johanno Strasser auf einer Veranstaltung des Bund für Geisteswahrheit München am 13. Juni im Münchner Eine Welthaus. Das Buch »Bedrohter Diskurs – Deutsche Stimmen zum Ukraine-Krieg«, herausgegeben von Hermann Theissen und Helmut Donat, ist im Donat Verlag erschienen, hat 368 Seiten und kostet 24,80 Euro. Darin finden sich Texte von 57 AutorInnen, darunter Heribert Prantl, Margot Kessmann, Peter Brandt, Katrin Vogler, Christoph Budderwegge und Angelika Willmann. Sie haben Lora München eingeschaltet und Sie hören die Sendung des Bund für Geistesfreiheit München. Parallel zum Christopher Street Day in München haben sich in der Olympiahalle vom 20. bis 23. Juni mehrere tausend TeilnehmerInnen zur Glaubenskonferenz UNUM 24 unter dem Motto Eins Sein getroffen. Warum ein Bündnis zum Protest dagegen aufgerufen hat, das erfahren wir von Christian Lohwasser von der Arbeitsgemeinschaft No UNUM. Rufus Thiel hat vor der Glaubenskonferenz mit ihm gesprochen.
Das UNUM 24 ist eine Großveranstaltung, das noch relativ neu, glaube ich, ist. Es gab vor einem Jahr in Augsburg schon mal eine ähnliche Veranstaltung. Man darf sich tatsächlich als ein großes Glaubenstreffen, so stellen es die Veranstalter auch da, mit mehreren tausend Teilnehmerinnen rechnen, die eine sehr jung und hip und cool gemachte Bandatmosphäre sozusagen in diesen Messehallen haben werden. Und die sozusagen auch in der Corona-Zeit, als ja doch viele sich von kirchlichen Themen distanziert hatten, offenbar viel Zulauf bekommen haben. Auf jeden Fall hatten sich die Konferenzen sehr stark von ihren Teilnehmerzahlen gestärkt gefühlt. Mhm. Inhaltlich aber spiegeln sie einfach ein extrem gesellschaftskonservatives bis reaktionäres Bild wider. Die Gemeinden, die dort vertreten sind, sind in vielen Bereichen Frauen-, Homo- und transfeindlich und auch sonst gegen unsere offene Demokratie gerichtet.
Und deswegen schreibt ihr ja in eurem Unterstützungsaufruf für die UNUM 24 Proteste sehr deutlich, ich darf zitieren, homophobe christliche FundamentalistInnen beten während des Christopher Street Day München in der Olympiahalle für einen Gottesstaat. Zitat Ende. Schauen wir mal genauer hin. Wer trifft sich denn dort in der Olympiahalle und woran lässt sich eure doch ziemlich knackige Aussage auch festmachen?
Ja, ich glaube, dem Thema christliche Fundamentalistinnen würden Sie gar nicht unbedingt widersprechen, weil Fundament zu haben ist für Sie erstmal was Positives. Ein Fundament, das eben auf dem christlichen biblischen Aussagen vor allem beruht. Und diese biblischen Aussagen brauchen natürlich auch Interpreten, die sagen, was will Gott denn von uns? Homophob würden Sie wahrscheinlich abstreiten, streiten Sie auch in Ihren aktuellen Aussagen ab, weil Sie eigentlich durchaus sozusagen eine subtile Art haben, Homosexuelle anzusprechen, auch in Ihre Gemeinden einzuladen, aber dann eben subtil darauf hinzuweisen, was will denn die Bibel, was will Gott eigentlich von dir und ist denn der Weg, den du gehst, richtig? Zum Gottesstaat vielleicht nochmal kurz, weil das ein wichtiger Part, der auch momentan kritisiert wird. Das kommt von dem Hauptsprecher Bill Johnson. Der vertritt eine sogenannte Dominion-Theologie, ein Begriff, den ich vorher auch noch nicht gehört hatte. Das heißt so viel wie christliche Dominanz in einem christlichen Staat und spielt damit gut auf sein kalifornisches Umfeld wieder mit Trump als Unterstützer, der zwar das sechste Gebot mit dem Ehebruch nicht sonderlich hochhält, aber dieses verschafft, dass sie eben politisch Einfluss bekommen.
Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Mai, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und müsst ihr euch jetzt nicht auch den Vorwurf gefallen lassen, mit dieser No-Unum-Kampagne andere Lebensformen, nämlich die eher christlich-fundamentalistisch orientierten, nicht tolerieren zu wollen?
Das könnte man flapsig gesagt sagen, aber der Punkt ist ja der, natürlich bietet unsere offene Gesellschaft alle Möglichkeiten, dass sich diese Christen organisieren können, dass sie auch so eine Konferenz machen können, dass sie die Olympiahalle anbieten können, auch zum CSD-Wochenende. Kein Thema. Die Frage ist, ob das politisch sinnvoll ist, ob das gewollt ist. Und im Endeffekt ist es so, sie versuchen anderen vorzuschreiben, wie das Leben sein soll, eben nach christlichen biblischen Maßstäben und nicht umgekehrt.
Ja, dieser eben schon erwähnte Pastor Bill Johnson wird da zum Beispiel wie folgt zitiert auf der Website von UNUM. Er brennt begeistert dafür zu sehen, wie das Königreich des Himmels in allen Lebensbereichen auf die Erde hereinbricht. Was ist das denn für ein Mann, der da als wohl prominentester Redner gespielt wird?
Wir haben es hier mit einem Pastor, eben dieser Bethel Church in Kalifornien zu tun, wie gesagt Unterstützer von Trump, der seine damalige Wahlempfehlung für Trump damit ausgesendet hat, zu sagen, dass er gegen Abtreibung ist, gegen Frauenrechte, gegen Gendern, aber auch gegen den Sozialstaat. Er ist gegen offene Grenzen, er ist für ein Wohlfahrtsevangelium, wem Gott gut gesonnen ist, dem geht es auch gut, was für so einen Pastor natürlich toll ist. Und er ist natürlich auch für Konversationstherapien und setzt sich dafür ein, dass diese auch wieder legalisiert sind.
Es geht also nicht jetzt nur sozusagen um glaubens- oder werteorientierte Meinungen, sondern es geht schlichtweg auch um Politik. Und da sagt ihr nun, bei UNUM 24 sind eben nicht nur christlich-fundamentalistische Extremisten zugegen, sondern auch dezidiert Rechte und Rechtsextreme. Woran kann man das dann beispielsweise festmachen? Ihr habt ja ein paar Monate lang jetzt über diese Konferenz und die Redner, die dort auftreten, recherchiert.
Genau, wir haben natürlich keine Glaskugel. Wir wissen nicht, welche Teilnehmerinnen sein werden, aber wir wissen, wer die Unterstützerinnen und die Organisatorinnen sind. Und wir wissen, welche Positionen sie vertreten. Und zum Beispiel eine Pastorin oder eine Predigerin, sagen wir vielmehr, Gabi Wendland zum Beispiel als Name, ist eine Vertreterin, die kein Problem hat, in Osnabrück zum Beispiel in einer Gemeinde mit AfD-Mitgliedern aufzutreten. Ein AfD-Mitglied hat in ihrem Heilungsraum, das ist so ein Angebot aus der Bethel Church, das hier Fuß gefasst hat, bundesweit mittlerweile, hat ein AfD-Mitglied in Hamburg betrieben. Also das ist einfach ein Thema, das sie nicht kümmert, beziehungsweise sie sagt, oh mein Gott, hätte ich das gewusst, dass da AfD-Mitglieder sind, dann grenze ich mich ab. Aber Bill Johnson hat 2020 in einer Rede alles davon schon preisgegeben, dass er gesagt hat, er möchte, dass der Gottesstaat sozusagen, ne, das sind englische Zitate, aber dass das im Prinzip durch den juristische und das Bildungssystem durchgeht, durch das Erziehungssystem und dass so eigentlich letztlich die Gesetze Gottes wiederhergestellt werden sollen. Anders kann man das nicht erfassen. Die Grenze zwischen säkularen und heiligen Staat sollen aufgehoben werden.
Du hast ja gesagt, diese Bethel Church ist in Kalifornien zu Hause. Welche deutschen OrganisatorInnen oder UnterstützerInnen gibt es denn da für diese UNUM-Konferenz, die ja sicherlich ganz billig sein wird zu veranstalten?
Definitiv nicht. Und Geld ist aber offenbar keine Rolle. Es wird ja oft der Zehnte abgegeben in diesen Gemeinden. Spenden wird hochgehalten. Und wir haben natürlich einige große Vertreterinnen aus Augsburg, Dr. Johannes Hartl, der dort auftreten wird, der eben schon die Augsburger Konferenz organisiert hatte letztes Jahr. Wir haben aber auch andere wie Fadi Krikor, der diese sogenannten Nationengebete rund um die Endzeit fabriziert hatte zu Corona-Zeiten. Also es ist eine bunte Mischung, was hier für München vielleicht nochmal relevant ist für den Raum. Es gibt leider auch Kontakte hin bis zum Christlichen Verein Junger Menschen, CVJM, bis zur Landeskirche, eine Vertreterin, die dort den Krabbelgottesdienst macht. Also sie sind extrem eng vernetzt und von den Sekten- und Weltanschauungsbeauftragten auch durchaus im Blick, aber eben nur im Blick.
Du hast sie gerade genannt, die Sektenbeauftragte der ich sage mal, klassischen Kirchen. Was mich sehr erschrocken hat, dass dort auch der evangelische Landesbischof von Sachsen, Tobias Bilz, wohl auftreten wird. Und sein Pendant, der katholische Bischof von Dresden-Meißen, Heinrich Timmer-Evers. Wie kommt es denn dazu?
Das ist tatsächlich auch erstaunlich, wenn man sich das anschaut. Johannes Hartl steht auch für den katholischen Bereich. Da sind die Grenzen plötzlich fließend. Und das Motto ist ja Unum, also eins sein. Deswegen auch unser Motto, nein, nicht eins mit rechts. Es erklärt sich aber ein bisschen vielleicht dadurch, Tobias Bilz ist als Landesbischof in Sachsen auch für den Kontakt der EKD zu den evangelischen Freikirchen zuständig und hat deswegen eine besondere Beziehung. Er sagt auch, dass er sich mit queeren Leuten auch trifft, aber die Frage ist, wo steht er denn eigentlich? Bei Timmer-Evers noch ein besonderer Fall, weil er eigentlich auch tatsächlich sich mit dem Thema geistlicher Missbrauch, wie das dort heißt, beschäftigt hat, der vielfach in diesen Gruppen stattfindet, hat auch eine Arbeitshilfe zur Vorbeugung und Aufarbeitung ausgearbeitet, aber legitimiert, ähnlich wie Bilz auch, diese Veranstaltung und wertet sie damit auf.
Kann man denn generell sagen, dass christliche FundamentalistInnen hierzulande auf dem Vormarsch sind? Also wir hatten ja auch am 13. April die Demo christlicher AbtreibungsgegnerInnen, bei der wohl auch 4.000 mobilisiert werden konnten.
Wir haben es letztes Jahr, wie gesagt, in Augsburg gesehen, dass sie eine große Zahl mobilisieren können. Gut, die Olympiahalle ist begrenzt, aber wir haben ein Problem. Die Karten sind sehr teuer, das heißt, es können sich eigentlich nur Leute leisten, die wirklich viel Geld dafür ausgeben können und wollen. Und Dr. Paul Jobst ist ein Extremismusforscher, der sich mit dem Themafeld Macht und Religion beschäftigt hat. Er sagt, wir haben in den letzten Jahrzehnten ein enormes Bildungs- und Wissenschaftsdefizit, was die Teilnehmerkreise von diesen Gruppen anbelangt. Wir müssten dringend forschen, gerade auch im Hinblick auf die Europawahlen und AfD-Erfolge, wer aus diesem Bereich kommt. Und sie sind einfach gut vernetzt, sind gut vertreten und dringen jetzt auch tatsächlich in die Sozialarbeit und in die Kinder- und Jugendhilfe ein, wo sie mit ihren Satan- und Dämonengebeten und Befreiungsgebeten versuchen, Konversionstherapien auf legale Weise offenbar durchzusetzen.
Ja, stellt sich natürlich auch die Frage, wenn auf der einen Seite in der Stadt die öffentlichen Verkehrsmittel mit entsprechenden Fähnchen bestückt sind, hier während des queeren Monats Juni, wie es eigentlich dazu kommen kann, dass nun ausgerechnet sich diese UNUM-Konferenz auch in einer städtischen Veranstaltungsörtlichkeit, nämlich der Olympiahalle, sozusagen untergekommen ist. Hätte man da nicht genauer draufschauen müssen, wen man sich ins Haus holt?
Da sind wir natürlich absolut der Meinung, da sollte man viel genauer hingucken. Ich erinnere auch kurz an den AfD-Parteitag in Essen, wo die Stadt auch versucht hat, die Messehalle sozusagen nicht preiszugeben, aber jetzt gerichtlich sozusagen gezwungen wird. Mhm. Ich glaube, wir haben da tatsächlich einen Bedarf. Aber es gab auch in der Olympiahalle schon verschiedene kritische Vorfälle rund um Homofeinde aus Jamaika, die Konzerte gegeben haben, Roger Waters mit Antisemitismus vorgeworfen, die Rammstein-Debatte. Also es ist insgesamt offenbar schwierig, wer alles in die Olympiahalle darf.
Das war Christian Lohwasser von der Arbeitsgemeinschaft No Unum über die Glaubenskonferenz Unum 24, die vom 20. bis 23. Juni in der Münchner Olympiahalle stattgefunden hat. Gesprochen haben wir mit ihm vor der Unum-Glaubenskonferenz. Noch ein Hinweis, wer das nicht weiß, die im Interview angesprochenen sogenannten Konversionstherapien sind darauf gerichtet, die sexuelle Orientierung oder die geschlechtliche Identität einer Person gezielt zu verändern oder zu unterdrücken. Es sind vor allem Gruppen aus dem evangelikalen Bereich, die sowas propagieren. Inzwischen ist No Unum mit der Petition keine Chance für christlichen Fundamentalismus und Nationalismus an die Öffentlichkeit gegangen. Sie richtet sich an Politik und Gesellschaft, insbesondere aber auch an die Stadt München. Gefordert wird, genauer darauf zu schauen, wem man sich in stadteigene Räume holt. Die Petition kann unterzeichnet werden auf weact.campact.de.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Am 22. Mai 2024, also zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes, wurde auf einer Pressekonferenz in Berlin der Grundrechte-Report 24 vorgestellt, der jedes Jahr von zahlreichen Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen herausgegeben wird. In seinen 44 Beiträgen zeigt der alternative Verfassungsschutzbericht auf, wie Gesetzgebung, Verwaltung, Behörden, aber auch Gerichte und Privatunternehmen die demokratischen und freiheitlichen Grundlagen hierzulande einschränken. Präsentiert wurde der diesjährige Grundrechte-Report unter anderem von Dr. Gerhard Baum, ehemaliger Bundesminister des Inneren, der auf der Pressekonferenz die Bedeutung der Grundrechte betonte. Mit dabei war auch Stefanie Tiepelmann-Halm. Sie ist Geschäftsleiterin bei Schrankenlos e.V. Der Verein ist seit 20 Jahren im thüringischen Nordhausen in der Beratung und Betreuung von Menschen mit Migrationsvordergrund tätig und betreibt ein interkulturelles Café, das als Bildung und Begegnungsort dient. Nordhausen war im vergangenen Herbst im Fokus der Presse, weil der AfD-Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl nur knapp scheiterte. Darüber, über die Stimmung in Nordhausen und die Arbeit von Schrankenlos, sprach Stefanie Tiepelmann-Halm auf der Präsentation des Grundrechte-Reports.
Nordhausen liegt in Nordthüringen. Wir sind eine Kommune mit rund 40.000 Einwohnerinnen und der Landkreis ist nochmal so groß. Und Thüringen ist in aller Munde, vor allem seit den letzten Jahren. Nordhausen ist in aller Munde, weil wir letztes Jahr die Bedrohungslage hatten, den ersten AfD-Oberbürgermeister gewählt zu bekommen, was wir dann sehr erfolgreich mit Hilfe der Zivilgesellschaft verhindern konnten. Seit über 40 Jahren lebe ich in Nordhausen und mit einigen Unterbrechungen und bin hauptsächlich auch in den 90er Jahren groß geworden und habe dort auch viele Herausforderungen erlebt, auch gerade durch die Transformation der Wendezeit. Und das Thema ist eigentlich nie weggegangen, dass wir Menschen hatten, die eben sehr im rechtspopulistischen Bereich sind und sich bewegen, mal mehr offensichtlich, mal weniger offensichtlich. Und das war auch der Grund, warum ich schon eigentlich seit meiner Jugend im Schrankenlos mich aktiv einbringe und in den letzten 10 Jahren eben auch als Geschäftsleitung dort tätig bin.
Nochmal zu der Situation letztes Jahr, als es um die Wahl des Oberbürgermeisters in Nordhausen ging. Und es war ja so, dass der AfD-Kandidat erst in der Stichwahl einem parteilosen Kandidaten unterlegen ist. Also und auch in der ersten Wahlrunde mit großem Abstand, wirklich riesigem Abstand vorne lag. Welche Reaktionen hat das in der Zivilgesellschaft hervorgebracht und was waren die konkreten Aktionen sowohl auf privater Ebene als auch auf Vereinsebene dagegen?
Also wir hatten vor einem Jahr die Situation, dass wir einen suspendierten Oberbürgermeister hatten, der parteilos war oder ist und sich so langsam der Wahlkampf schon rauskristallisiert hat und relativ zeitnah klar war, dass ein AfD-Politiker diesen Posten anstrebt. Und die Zivilgesellschaft war noch relativ ruhig. Wir hatten eigentlich ein schlafendes Bündnis gegen Rechtsextremismus, was seit 20 Jahren aktiv war, aber durch Corona so ein bisschen in den Dornröschenschlaf verfallen ist. Und es gab irgendwie nicht so richtig Bewegung aus der Zivilgesellschaft. Und wir als Verein immer wieder auch in unseren Netzwerken gefragt haben, wollen wir was unternehmen? Was tun wir? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Sodass vor dem Sommer einen ersten Auftakt gab mit Gewerkschafterinnen, mit anderen Politikerinnen zu überlegen, okay, was passiert denn? Die SPD war relativ überzeugt davon, dass ihre Kandidatin, die Bürgermeisterin, auch diesen Oberbürgermeisterinnenposten erringen wird, dass sie relatives gutes Standing hat. Aber wirklich vor so circa einem Jahr hatten wir auch das Stadtradeln, was ja überall deutschlandweit bekannt ist, und sich diese Kandidatin mit dem AfD-Kandidaten ablichten lassen hat. Bis dato war das die sogenannte Brandmauer ja auch in unseren kommunalen Parlamenten immer mal wieder ein Thema, wobei es immer auch gerade von unserem SPD-Landrat gesagt wurde, nee, mit AfD müssen wir arbeiten, wir müssen, es sind ja keine Nazis, alles gut, und wir müssen ja im Sinne der Kommune irgendwie arbeiten. Nach der ersten Wahlrunde war nun klar, okay, es gibt eine Stichwahl und es gibt die Bedrohungslage, und innerhalb von 24 Stunden nach der Wahl formierte sich das Bündnis, das neu gegründete Bündnis Nordhausen zusammen. Das war ein Novum, tatsächlich weniger aus institutioneller Sicht besetzt war, sondern wirklich Menschen aus der Zivilgesellschaft, Bürgerinnen und Bürger, die gesagt haben, so, jetzt müssen wir aber wirklich was tun. Was machen wir denn? Und wir als schrankenlos sozusagen erstmal die Infrastruktur geboten haben. Wir haben versucht zu moderieren, wir haben unsere Netzwerke aktiviert, wir haben ein Spendenkonto, was wir haben, hergegeben, weil auf einmal es auch eine riesen Spendenbereitschaft gab. Wir haben fast 25.000 Euro gesammelt in 2 Wochen, was unglaublich, ja, Wahnsinn war. Wir haben ein großes Fest organisiert, wir haben Kundgebung organisiert. Es gab eine Social-Media-Kampagne, die von einigen Menschen bedient worden sind. Wir hatten künstlerisches Know-how, sodass es auch alles ein bisschen einen professionalisierteren Ansatz hatte. Wir haben ganz viele zahlreiche Videos gedreht, und das war schon etwas Neues, weil es in geballter Macht sozusagen 336 Stunden nur dieses Thema gab, innerhalb von 2 Wochen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nordhausen zu erreichen. Und das ist uns ja dann zum Ende hin auch gelungen.
Wie hat sich denn das Engagement seitdem entwickelt?
Genau, das Bündnis ist geblieben, arbeitet sehr aktiv, weil natürlich Superwahl, ja, Sie hatten es angesprochen, wir haben am Sonntag Kommunalwahlen, wir haben die Europawahl, die Landtagswahl, und Thüringen ist ja sehr geprägt eben von einer rechtsextremen Partei, die auch so ja eingestuft worden ist, und die Bedrohung ist nach wie vor da. Also was jetzt am Wochenende passiert, kann keiner so richtig voraussehen, weil in Kommunalwahlen es ja keine Wahlprognosen gibt. Die Befürchtungen sind sehr groß. Wir werden am Samstag ein großes Demokratiefest wird durchgeführt werden. Wir hatten jetzt in der Vergangenheit, gibt es einen Flyer, der sich an Nichtwählerinnen richtet, wobei auch hier Erstwählerinnen und Nichtwählerinnen angesprochen sind, weil das merken wir auch immer wieder, auch gerade in meiner ja entwicklungspolitischen Bildungsarbeit, dass gerade junge Menschen, potenzielle Erstwählerinnen, tatsächlich AfD wählen würden. Einige gehen gar nicht wählen, weil sie das nicht für notwendig erfahren. Wir haben auch viele ältere Nichtwählerinnen, die eben resigniert haben, auch nicht wirklich die Notwendigkeit sehen, dieses Recht auf Wählen irgendwie wahrzunehmen. Und das macht mir schon sehr große Sorgen und sehr Angst.
Sie haben von der Bedrohungslage gesprochen, die auf politischer Ebene von der AfD ausgeht und die auch in den Wahlprognosen irgendwie abzusehen ist. Das ist allerdings irgendwie eine abstrakte Situation, wenn man auf die Parlamente und auf die Prognosen schaut. Wie ist denn die Bedrohungslage für echte Menschen im echten realen Leben? Was gibt es für Berichte?
Genau, also unsere Hauptzielgruppe, um die wir uns ja sehr bemühen und für die wir ansprechbar sind, sind ja Migrantinnen im Asylverfahren, aber auch anerkannte geflüchtete Menschen, die in Nordhausen ihre ja zweite Heimat hoffentlich gefunden haben, beziehungsweise einen Neustart probieren. Wagen war jetzt das Wort, was ich dachte. Und die werden im Alltags immer wieder sehr bedroht. Das sind Übergriffe oder beziehungsweise verbale Übergriffe in Supermärkten, wo sie beschimpft werden. Wir sind in verschiedenen Stadtvierteln präsent mit einem Büro. Das sind Beleidigungen im Hausflur. Das sind Mütter mit ihren Kindern, die von älteren Damen Briefe in den Briefkasten gesteckt kriegen, dass sie sich doch hier bitte nur als Gästinnen verhalten sollen und sich eben sehr, ja, nicht hervortun sollen, was sie nicht tun. Sie versuchen ihr Leben zu leben und werden halt ständig attackiert. Wir haben ein Wohnviertel, wo es ganz viele verfassungsfeindliche Symboliken immer wieder an den Hausfluren gibt. Also Hakenkreuze, Beschimpfungen, Beleidigungen. Deutsche wehrt euch ist zum Beispiel auch etwas, was an den Wänden steht. Wir haben Übergriffe auch in der Nacht. Es gab eine Situation, wo nachts geklingelt worden ist bei einer Familie und dort stand ein schwarz gekleideter Mann, hat nichts gesagt und bedrohte sozusagen diesen Familienvater alleine in seiner Präsenz nachts um 3. Wir haben jetzt gerade am Wochenende skandalierende Menschen nachts um 5, die durch die Straßen ziehen und Parolen schreien, die ich hier nicht wiederholen möchte. Also das ist schon eine Bedrohungslage, die da ist. Es macht sich sehr bemerkbar, dass es eben salonfähig ist, auch Menschen zu attackieren, Dinge auszusprechen, Gedanken auszusprechen. Das war so in den letzten 10 Jahren, also wir hatten 2015, begann das ja alles auch so ein bisschen, dass es mit Aufstieg auch, wir haben einen Blog, würde ich es jetzt mal nennen, sie nennt sich Nordhäuser Nachrichten, also eine Online-Zeitung, aber es ist mehr ein Blog, wo eben auch es salonfähig ist, Dinge eben sehr in einem blauen Gewand auszusprechen und da eine große Bereitschaft auch ist, dem zu folgen. Und wir haben immer wieder auch nicht nur Mitarbeiterinnen, sondern eben auch die Geflüchteten, die mit uns sprechen, die eben Sorge haben, sie aus Nordhausen auch weg möchten, weil sie eben so sichtbar sind.
Das war Stefanie Tiepelmann-Halm, Geschäftsleiterin von Schrankenlos e.V. im Gespräch mit Marie Volkmann, Mitglied des Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen. Mehr von ihr, von Dr. Gerhard Baum, dem ehemaligen Bundesminister des Innern, und von Hedi Thunsi, Vertrauensmann von Verdi und Betriebsratmitglied bei Amazon, hören wir in der nächsten Sendung des Bund für Geistesfreiheit am München am Dienstag, 6. August, 17 Uhr. Der Grundrechtreport 24 zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland ist erschienen bei Fischer, 256 Seiten und kostet 14 Euro.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Ja, jetzt wird's richtig lebendig im Studio bei Lora München. Ich begrüße ganz herzlich live bei uns Eko Meinecke im Studio von Lora München. Ja, Eko, gebürtiger Münchner. Nein.
Ja, ich bin schon sehr, sehr lange in München, seit ich 16 bin.
Also ein Münchner, also ein Künstler-Urgestein in München.
Ja, also ich bin im Ostallgäu geboren. Ich bin mit 16 nach München gekommen, ja.
Und Eko, du machst viele, viele, viele Sachen. Wenn ich die alle hier aufzählen würde, dann wäre die Sendezeit rum, dann hätten wir die nächste Sendung. Aber unter anderem, du bist Musiker, Entertainer, Komponist, Texter und alles Mögliche. Und natürlich seit vielen, vielen Jahren Kabarettist. Jo. Und in dem Zusammenhang haben wir heute einen besonderen Anlass. Du hast ein Buch
geschrieben. Ja, mein erstes Buch.
Ach, dein erstes Buch.
Ja.
Geschrieben, wann?
Letztes Jahr, letzten Sommer. Habe ich quasi alles zusammengeschrieben, was, im Prinzip ist es eine Autobiografie, gemischt mit vielen, vielen Texten, die in meiner gesamten Kabarettzeit entstanden sind.
Und das heißt, es ist ausdrücklich, da steht im Untertitel kabarettistische Kommentare.
Ja.
Und hat den Titel, das ganze Buch, Ich sehe schon Tunnel am Ende des Lichts. Wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige, die sagt, ich kenne das anders, dieses Sprichwort.
Ja, Absicht natürlich, klar.
Ja, heißt...
Heißt, dass man einfach hängen bleibt an der ganzen Geschichte, dass man mit dem Wortwitz bereits einsteigt in das Buch. Mhm. Andererseits ist natürlich hat auch was damit zu tun, dass das Kabarett hat ja eigentlich die Aufgabe, zunächst mal unbequem zu sein. Trotzdem enthält es ja eine Vision von einer besseren Welt. Also, und diese Vision ist nur möglich, eigentlich, wenn man ein Licht am Ende des Tunnels sieht. Mhm. Und ich habe das aber deswegen umgedreht, weil ich quasi das Pferd von hinten aufziehe. Ne? Also ich schreibe auch in einem der ersten Sätze, das Kabarett ist tot, und applaudiere dann, sage, wunderbar, das ist auch der Sinn von Kunst, ja, dass es sich ständig neu erfinden muss, weil sonst wiederholst du quasi dich selbst ständig nur.
Und du hast dieses Buch geschrieben, jetzt, du sagst dein erstes Buch.
Ja.
Beschäftigt sich mit deinem kabarettistischen Wirken, nicht mit deinem sonstigen künstlerischen Wirken. Warum genau, jetzt explizit nur das Kabarett? Was heißt nur? Also das Kabarett, die Wortkunst.
Nun, weil das Kabarett ist eine gesellschaftliche Kunst, also die sich für ein Buch eignet. Ich könnte natürlich auch ein Buch rausgeben mit den ganzen Songtexten, die ich gemacht habe.
Ja.
Da gibt es eben Liebeslieder und Lieder über dies und Lieder über jenes, aber das ist jetzt nichts, was wo ich sagen würde, muss jetzt ein Buch draus werden. Mhm. Kabarett ist gesellschaftlich wichtig und anhand dieses Buches kann man sich zum Beispiel die letzten 40 Jahre auch so vor seinen eigenen Augen entstehen lassen.
Also ich habe es nicht nur viel Zeit gehabt, das ganz zu lesen, aber es ist ja irgendwie auch ein Geschichtsbuch der Bundesrepublik, insbesondere natürlich auch des Freistaats Bayern, wenn man jetzt das mal als gesellschaftliche, du lebst und arbeitest ja in Bayern. Das hat dir irgendwann mal so auf den Nägel gebrannt, dass du gedacht hast, das mache ich jetzt. Wie kamst du zum Kabarett überhaupt?
Ja, also das habe ich tatsächlich so ein bisschen detailgenau auch ausgeschrieben in diesem Buch. Es gab in der 5. oder 6. Klasse hatte ich einen Banknachbarn und der hat Zeitung gelesen, das fand ich total cool. Ja, weil ich habe da reingeschaut, habe nichts verstanden und er konnte schon mal sagen irgendwie, ja, die SPD sagt das, die CDU sagt das. Und da habe ich mir gedacht, wie blöd muss man sein, wenn man das nicht weiß. Ja, also irgendwie hat mich das angemacht und ich bin halt ein Zeitungsfreak. Also ich lese einfach wirklich viel Zeitung und weil ich wissen will,
was... Also seitdem?
Ja, seitdem. Ich möchte einfach wissen, was Sache ist. Ja.
Ja, und dann weißt du, was Sache ist und dann hättest du gerne, dass vielleicht auch andere Menschen
ja, gut,
ich hätte Zeitung lesen, ja, aber nicht nur Zeitung lesen, sondern...
Ja, ich hätte natürlich Politiker werden können. Aber ich bin deswegen auch Künstler geworden, weil ich schon sehr früh als Kind schon da nicht viel Wortwitz benutzt habe, weil ich irgendwie ein Darsteller war. Und als ich mit 16 nach München kam, war ich relativ schnell auf den Kleinkunstbühnen und da war immer Mixed Program. Das heißt, ich habe gesehen, was die anderen so alles machen. Ja. Mhm. Dann gab es mal eine halbe Stunde, was weiß ich, eine südamerikanische Folkloregruppe und dann kommt eine halbe Stunde ein Dichter und eine halbe Stunde ein Kabarettist. Und diese Kunst, das alles zu verbinden auf der Bühne, das fand ich cool.
Und da gab es ja damals in München noch mehrere Plätze, die es wahrscheinlich heute nicht mehr gibt. Also Kleinkunstbühnen. So, ich meine, das Wort Kleinkunst ist ja auch schon so ein Begriff. Das ist also große Kunst auf kleinen Bühnen, würde ich da mal sagen. Aber Kleinkunst, ja, da geht man halt einfach hin und fängt da einfach an, irgendwas der Gesellschaft mitzuteilen. Oder wie muss man sich das jetzt vorstellen?
Ja, also es hat ja nicht aufgehört, so zu sein, wie es damals war. Nur heute nennt es sich etwas anders. Ja? Mhm. Also keiner würde sich heute noch Kabarettist nennen. Sondern würde eher sagen Comedian oder, naja, gut, da gibt es natürlich schon Unterschiede. Aber keiner würde mehr sagen Liedermacher. Ja? Heute bist du Singer-Songwriter. Mhm. Und eine Kleinkunstbühne würde nicht sagen, ich bin eine Kleinkunstbühne, ich würde halt sagen, ich bin Kulturzentrum XY oder halt irgendein cooler Name. Mhm. Aber es ist gleich geblieben, es gibt immer noch Open Stages, ja? So heißt es denn heute eventuell, oder Mixed Programs, wo man sich ausprobieren kann. Das ist auch gut so, weil die Kultur kommt immer von unten.
Das ist
ein schöner Satz. Das hat sich zwar noch nicht so rumgesprochen, aber es ist so.
Das heißt aber, du hast das einfach probiert. Also du hast jetzt nicht irgendwo ein bisschen die Lehre gegangen bei irgendwem oder hast so lange die Hildebrand im Fernsehen angeschaut, bis du gedacht hast, kann ich auch. Sondern du hast einfach angefangen oder wie darf man sich das vorstellen?
Nein, du musst dir vorstellen, die Zeit, in der ich angefangen habe, war natürlich auch... im Nachklang der 68er und im Nachklang der, also autonome Bewegung, 80er Jahre. Mhm. Und das hat sich auf die Schulen erstreckt und da hat man dann schon, da war mal das Politische von vornherein, ja. Weil das kursiert hat, ja? Also die Möglichkeit, anders zu denken.
Und warst du, also du warst ja dann, du bist also praktisch von der Schule, also so ungefähr, dann hast du Zeitung gelesen, also erst der Banknachbar, dann du und dann hast du angefangen und bist auf irgend so, ich sag jetzt mal, das musikalische Unterholz oder sonst wo, bist du dahin?
Ganz
ja,
genau.
Du warst aber kein Exot oder schon irgendwie?
Ach ja, Exoten sind wir doch alle, letzten Endes.
Also ich bin nicht so rasend exotisch.
Ja, jeder hat so seinen eigenen Stil. Also ich bin da mit Werner Schmidbauer etwa 8 Jahre unterwegs gewesen und wir haben halt irgendwann mal nicht mehr nur Songs gesungen, sondern wir haben natürlich auch Slapstick gemacht und ja, Quatsch und Unfug. So. Mhm. Man darf das ja nicht so päpstlich sehen, ja, das ist Kunst A, das ist Kunst B, sondern wir haben ja alle irgendwie alles gemacht. Also Fredel Fesel halt. Würde man jetzt nicht als Kabarettisten bezeichnen, aber er hatte durchaus explosive Gedanken. Ja. Und andere Kabarettisten haben auch mal was gesungen. Also es geht da schon um Vielfalt und das kann man sich aneignen und ich habe möglichst viel aufgesogen.
Aber du hast also keine klassische Ausbildung, bist erstmal Schauspieler geworden oder wie war das? Und dann hast du erstmal 7 Jahre Musikunterricht genommen, weil wir wissen ja auch, dass du Musiker bist und Sänger und so. Nee, also du hast einfach angefangen.
Ja gut, also bis auf das Gitarrespielen, da hatte ich schon klassischen Gitarrenunterricht. Aber alles andere habe ich mir selbst angeeignet, abgeguckt. Mhm.
Und machst das insgesamt wie lange jetzt hat?
Naja, so über 40 Jahre.
Ah, ich will ja jetzt nicht auf irgendein Alter anspielen, das macht man ja nicht, aber hast du auch mal was Gescheites gelernt, oder wie
sagt man das? Ja, ich habe natürlich angefangen zu studieren. Ich habe Literaturwissenschaft studiert, Kunstwissenschaft, Theaterwissenschaften. Aber ich habe alle drei abgebrochen, weil als Wissenschaftler bist du sozusagen dazu verdonnert, die Kunst anderer Leute zu sezieren. Mhm. Und wissenschaftlich genau und objektiv dann halt auseinanderzunehmen. Und ich wollte aber halt selber Kunst machen.
Und dann hast du gemerkt, dass das mit dem Studium nicht so richtig
geht, oder?
Ja, ich
habe schon gesehen, anhand der Prüfungen und so, habe ich immer gedacht, das bin nicht ich. Es hat Spaß gemacht, ja. Also ich habe viel kennengelernt dadurch, aber selbst etwas zu kreieren, ist schon nochmal ein anderes Ding.
Ja,
macht Spaß.
Mhm. Und du kamst dann Zug um Zug, du hast es vorher schon mal angesprochen, kennen die Zuhörerinnen bei Lora München sicher auch. Werner Schmidbauer, du hast auch gearbeitet mit Christian Springer. Du hast und dann bist du irgendwie gelandet auch bei der Lach- und
Schieß-Gesellschaft.
Und wie kamst du denn dahin? Da bist du hingegangen, hast gesagt, ich bin der Echo.
Nein. Es gab die Lach und Schieß ist ja nicht frei von internen Zwisten gewesen, niemals. Ach. Aber es gab dann zum Beispiel ums Jahr 2000 rum, glaube ich, ein Ensemble, das nicht bleiben konnte. Irgendwie. Also weil sie sich mit beispielsweise mit Bruno Jonas nicht gut verstanden haben und der war ja Geschäftsführer. Also das zerbröckelte und Till Hoffmann, der die Lach und Schieß unter seine Fittiche genommen hatte und auch hochgebracht hat wieder, der hat halt eine Ausschreibung gemacht und für ein neues Stück, das schon geschrieben war, von einem ganz, ganz fantastischen Autoren, Schauspieler und Regisseur namens Michael Ehnert, der sollte ein neues Ensemble zusammenstellen und da habe ich mich beworben. Mhm. Und dass ich genommen wurde, war ein riesen Glücksgriff und eine große Ehre auch.
Und das hast du daraufhin schon eine ganze Zeit gemacht?
Ja, ich war 7 Jahre lang im Ensemble. Das heißt, wir waren in knapp 200 Städten, haben also die Republik kennengelernt und die verschiedensten Bühnen, war sehr spannend.
Und wann genau hast du angefangen in...
Bei Lach und Schieß?
Ja.
Das muss wohl so 2004 gewesen sein, ja genau, 2004.
Und du hast immer nebenher dann Musik gemacht, auch musikalisch bist du ja auch sehr vielfältig, aber würdest du sagen, dass das Kabarett oder wie man so sagt, die kabarettistischen Kommentare, deswegen vielleicht auch dieses Buch, ich sehe schon Tunnel am Ende des Lichts, ist das der Schwerpunkt deiner künstlerischen Arbeit oder wie würdest du das bewerten? Musik und Kabarett gleichermaßen oder?
Sicherlich gleichermaßen, ja.
Und die gesellschaftliche, ich sage jetzt mal, Wirkmöglichkeit, ist die beim Kabarett größer als für dich, als vielleicht als Musiker, Songschreiber, Sänger?
Gute Frage. Ja, du kannst mit einem Song kannst du durchaus Leute tiefer berühren. Ja? Und vielleicht auch in eine Art Sphäre versetzen, wo sie sich geborgen fühlen, ja? wo sie eine Freiheit spüren. Du kannst aber auch genauso gut mit Kabarett zum Beispiel auf taube Ohren stoßen. Gibt es auch. Ja? Aber ich habe ein tolles Erlebnis gemacht. Also so von... Ich habe mal in einem Stück verarbeitet einen Tierversuch, wo ein Hund jahrelang dazu abgerichtet wird, dass er sozusagen etwas bekommt, wenn er, also dass er das zu essen bekommt, wenn er dies und das macht, in einem Käfig, ja, also hier auf diesen Button drücken oder so. Und als der Käfig weg war, hat er seine Freiheit nicht genutzt, sondern immer noch brav gewartet, bis er seine Mechanismen durchführt. Und das hat eine Frau dann so bewegt, die ist dann in Köln aus dem Senftöpfchen und hat gesagt, ich gehe jetzt nach Hause und lass mich scheiden. Aufgrund dieses Sketches.
Also das ist ja, ja beeindruckend.
Ja, ich kann mich auch erinnern an Schüler, an 15-Jährige, für die wir mal gespielt haben. Und da ging es also um Rüstung und Rüstungsexporte. Nach so einem Auftritt eine Stunde lang mit Leuten zu diskutieren, das ist klasse. Mhm. Das ist wirklich klasse.
Ist das etwas, was heute so auch noch vorkommt oder jederzeit vorkommen kann? Open Stages, ja. Und danach gibt es irgendwie oder so, ja?
Es kann und es sollte, aber die meisten Leute haben sich irgendwie angewöhnt, sofort zu verschwinden.
Ach.
Ja, du kommst raus und alle sind back.
Na gut, das wird sich ja jetzt ändern, weil jetzt kommst du raus, hast nicht nur CDs dabei, sondern bringst ja auch ein Buch mit. Und du schreibst in deinem Vorwort, da kommt ja auch, ich weiß jetzt nicht, wie ich das deuten soll, aber... explizit erwähnt wird eine, ja, kann man da sagen, eine Kollegin von dir, weil du meinst, es gibt ja viel zu tun und ja, und es gibt Leute, die den Ernst dieser Klimakatastrophe nicht so richtig erkennen. Und wenn man ihnen nahelegt, sie mögen doch bitte in 1, 2, 3 Jahren ihre Heizung erneuern, dann gibt es eine Künstlerin, die das zum Anlass nimmt, das Volk ja, dahin zu bringen, wo du es vielleicht nicht hinbringen willst, oder? Also ja. Auch das ist Kabarett, oder wie würdest du das nennen?
Also Kabarett ist das, was auf der Bühne stattfindet. Ne? Nicht, was man so in einem Buch behauptet oder sagen will, sondern Kabarett ist eine Kunstform für die Bühne.
Ich kriege ein Zeichen von dem wunderbaren Dietmar. Und zwar, wir kommen nämlich ans Ende und könnten noch ein Lied spielen, könnten noch sagen, das Buch gibt es im Alibrief Verlag.
Wir sollten vor allem erwähnen, dass es präsentiert wird. Und zwar
jetzt,
am 25. Juli in der Buchhandlung Buch und Bohne am Kapuzinerplatz in München.
Genau. Und am 25. Juli gibt es auch noch einen gottlosen Stammtisch. Also ich rate in dem Fall, gottlosen Stammtisch gibt es öfters. Gehen Sie mal zu Echo in seine Buchhandlung. Wir vom BFG München senden jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr, also am 6. August wieder. Die können Sie nachhören, die Sendungen, auf der Homepage bfg-münchen.de. Wir verabschieden uns, in dem Fall wird der Echo abrupt verabschiedet, weil wir noch ein wunderbares Lied haben. Ich verabschiede mich auch und danke dem Dietmar Freitsmiedl für Skript und Technik. In diesem Sinne auf ein neues.